Bei dem ersten Treffen zum Künstlerinnennetzwerk saßen da 130 Frauen in einem großen Saal zusammen. Alleine das war erstaunlich und das hat erstmal das Bedürfnis wieder gespiegelt nach mehr Sichtbarkeit, nach Verknüpfung, nach Vernetzung.
MDBK Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
Katrin Brause stammt aus der ersten Generation der neuen Leipziger Schule. Die Künstlerin hat bei Arno Ring studiert, lebt weiterhin in Leipzig, konzipiert, malt, spachtelt und arbeitet in ihrem Atelier. Mit ihr unterhalte ich mich zu einem Thema, das auch mich persönlich umtreibt: Sichtbarkeit von KünstlerInnen. Welche Strukturen benachteiligen Frauen und helfen Männern, die Kunstwelt zu dominieren? Damals und heute. Denn wer denkt, ach, das ist doch alles Quatsch, dem sei gesagt, nein, ist es nicht. Ja, es hat sich was getan, gesamtgesellschaftlich. Zum Glück. Aber auch Kunsthochschulen, Museen und die Kunstszene sind Teil der Gesellschaft und damit ebenso sexistisch und rassistisch geprägt wie eben die Gesellschaft per se. Frei davon ist kein Bereich des Lebens. Sichtbarkeit ist wichtig für Gleichberechtigung, auch das sollte klar sein. Es geht hierbei aber nicht um eine viel diskutierte Quote, sondern um Anerkennung und Chancengleichheit. Und dazu gehört, sich zu fragen: Warum ist eine Gruppe nicht divers? Warum ähneln sich ihre Mitglieder? Wenn die Antwort ist, dass patriarchale Strukturen, exklusive Zugänge und Hindernisse und beispielsweise Sexismus, Rassismus und Klassismus dafür verantwortlich sind, sollten wir als Gesellschaft reflektieren und handeln. Strukturen herauszufordern, zu brechen, zu hinterfragen, zu revolutionieren, auch das kann Kunst, ja. Auf welchem Weg wir in Leipzig, was Gleichberechtigung und Progressivität in der Kunst angeht, sind, diese Frage möchte ich Katrin Brause stellen. Wer mich noch nicht aus den vergangenen Folgen dieses Podcasts kennt, ich bin Nastassja von der Weiden, Journalistin, Autorin und Podcasterin. Ich möchte dieses Gespräch mit einem Bild beginnen. Es hängt in der Bilderkosmos Leipzig Ausstellung und es illustriert ganz gut unser heutiges Thema. Es heißt Gruppenporträt Leipziger Künstler und stammt von Harry Blume aus dem Jahr 1961. Bernhard Heisig, Werner Tübke, Hans-Meyer Vorreit, Heinrich Witz und der Maler selbst, Harry Blume, sind darauf zu sehen. Sie stehen um eine Staffelei, rauchen, schauen zu uns, zum Betrachter. Vor einem Fenster, durch das der Leipziger Rathausturm zu sehen ist, sitzt eine rothaarige Frau, ausgezogen. Ihr Blick ist schüchtern und sie sitzt am Rand des Bildes. Ob das Bild gut gemalt oder gemacht ist, welche Botschaft es in sich trägt, das würde ich mir nicht anmaßen zu bewerten oder darüber zu spekulieren. Ich möchte aber trotzdem meine Gedanken zu diesem Bild per se formulieren, aus einer Perspektive des 21. Jahrhunderts. Es wird für mich ganz lapidar eine Männerkunstwelt dargestellt, mit gekonnten, starken Pinselstrichen. Entlarvt? Vielleicht aus heutiger Sicht. Es würde mir besser gefallen, etwas anderes zu sehen. Gleichzeitig würde damit verzerrt werden, wer gemalt und ausgestellt hat, wer gefördert wurde, wer Fähigkeiten erwerben und berühmt werden konnte. Ich würde sagen, nach diesem Bild hier waren Frauen Modelle oder Musen. Für die Kunst von anderen, nämlich, richtig, Männern. Und damit passt dieses Bild auch in seine Zeit, in die 60er Jahre. Jetzt springen wir ins Hier und Jetzt, zum Gespräch mit Katrin Brause. Hallo Katrin Brause, schön, dass du da bist. Ich habe letztens einen Beitrag über dich von MDR Kultur gesehen und da beschreibst du deine Beziehung zur Malerei als Hassliebe. Ist das noch so? Und kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was damit gemeint ist?
Hallo, erstmal zurück. Steckst gleich ganz schön strong ein. Hassliebe. Ich glaube, vielleicht lässt sich das ganz gut damit beschreiben, dass es wie in jeder wirklich interessanten Beziehung sehr große wellenförmige Bewegungen in der Intensität gibt, also großes Auf und Ab an Nähe und manchmal auch Ferne und verzweifelten Bemühen. Also das steckt da auch alles drin in meiner Beziehung zur Malerei. Stecken diese ganzen Beziehungsdinge tatsächlich genauso drin, als wäre es eine Person, ja.
Und kannst du was zu deiner Technik erzählen? In diesem Beitrag sagtest du, dass es eine Spachteltechnik ist?
Ja, ich arbeite vorwiegend mit der Spachtel, ja. Naja, das hat sicherlich damit zu tun, dass ich denke, ich bilde mir das zumindest ein, oder es ist mein Eindruck, dass ich, dass meine Neigung zum Naturalismus mir ein bisschen auf den Nerv geht und man sucht sich so seine Möglichkeiten, um auch eine technische Abstraktion einfach leichter erreichen zu können.
Ja, wir unterhalten uns ja heute über ein Thema, nämlich Sichtbarkeit von KünstlerInnen. Und dazu habe ich als Einstieg ein Bild mitgebracht, das ich bei einem Rundgang, als ich im MDBK war, zur Bilderkosmos Leipzig Ausstellung abfotografiert habe. Und zwar heißt das Gruppenporträt Leipziger Künstler und ist von Harry Blume. Ich habe es mal ausgedruckt und dir mitgebracht. Und ich möchte dich einfach fragen, wie findest du das Bild? Was siehst du darauf?
Ja, das war, als ich es vorhin zum ersten Mal in der Hand hatte, als du es mir gezeigt hattest, sicher das Erste, was mir als Frau auffällt, dass das angezogene Männer, 5, vor einer Staffelei stehend, jetzt mache ich eine kleine Bildbeschreibung, mit einer entkleideten Dame. Nehme an, dass es den meisten Menschen männlichen Geschlechts nicht als Erstes auffallen würde, weil das natürlich der Konsens der damaligen Zeit war.
Ja, es passt in seine Zeit.
Definitiv, ja.
Wann hast du denn Malerei studiert und anschließend, was würdest du sagen, wie wurden KünstlerInnen und Frauen im Kunstbetrieb während dieser Zeit wahrgenommen? Sind wir einen weiten Weg gegangen seit dieser Darstellung oder ja, ist es immer noch so?
Also ich denke, der Weg war jetzt nicht so ein weiter. Bis wir das tatsächlich so wahrnehmen, wie ich es jetzt als Erstes wahrgenommen habe, dass das 80% der Leute als auffällig bemerken würden, dahin ist es, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg. Und ich denke, solange das Normalität darstellt in der Wahrnehmung und nichts Besonderes zu bemerken wäre zum Thema, ist da noch ein weiter Weg zu gehen. Aber grundsätzlich zu der Zeit, als ich angefangen habe, war das sicherlich auch noch durchaus Konsens. Es gab auf alle Fälle wenige Frauen. Doris Ziegler war jetzt in der Hochschule sehr präsent. Sicherlich noch die eine oder andere Frau, aber der überwiegende Teil waren schon Männer. Also es war sehr männerdominierend, insbesondere in der Lehre. Was man wiederum von der Studentenschaft nicht sagen kann. Also da gab es ja unter den Studierenden, ich glaube sogar ein Verhältnis von 60-70 zu Restmännern. Also es waren halt im Grunde überwiegend Frauen.
Aber die Dozierenden und natürlich die Direktoren der Hochschule für Grafik und Buchkunst, das waren dann wieder Männer.
In der Regel ja. Bis auf die Ausnahme Doris Ziegler. Und Katrin Kuhnert damals als Assistentin, ja.
Wann hast du studiert? Du hast bei Arno Ring studiert.
Ich habe 2000 angefangen. Da gab es damals dieses neue Grundstudium. Also es war damals neu. In der Zwischenzeit ist es, glaube ich, schon wieder anders. Dass wir 2 Jahre sozusagen so zirkuliert haben durch sämtliche Fachbereiche. Und nach den 2 Jahren habe ich mein Fachstudium bei Arno Ring angefangen, ja. Die letzte Runde übrigens, bevor er in Rente gegangen ist.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast 2000 studiert. Eine deiner frühen Ausstellungen muss das dann gewesen sein, hieß Du Female und war im Laden für Nichts in Leipzig. Kannst du etwas zu dem Titel erzählen? Hat das einen feministischen Hintergrund?
Jein, würde ich sagen. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass uns das bewusst war, dass wir 2 Frauen sind und das irgendwie auch augenzwinkern thematisieren wollten. Das war keine Kampfansage in dem Sinne. Aber es war schon auch der Versuch, das zu thematisieren. Mir ist dabei auch aufgefallen, dass es, ich glaube sogar früher, keine Ahnung, ob dir das mit untergekommen ist, wir hatten als eine Gruppe von Studierenden damals, da war jetzt die Franziska Holstein dabei, die Corinna Friedrich, Katrin Thiele und ich, wir hatten eine Gruppenausstellung gemacht mit dem Titel Sie trägt den Arsch einer Göttin.
Wunderbarer Titel.
Also der Hintergedanke daran war unter Umständen etwas augenzwinkernder, feministischer gedacht, weil auf dieser Karte war auch ein Handtäschchen, ein rosa Handtäschchen zu sehen, die wir damals dafür angefertigt hatten. Das war, denke ich, vor dem Hintergrund, dass wir als Studentinnen zwar uns durchaus gesehen gefühlt haben, also innerhalb der Hochschule. Aber diese Missverhältnisse gesellschaftlich und auch was die Karriere anbetraf, ich denke, das rückte schon immer mehr in den Fokus. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dem Diplom entgegengingen und uns so unsere Gedanken gemacht haben, wie wohl unsere Zukunft aussehen mag.
Und ist das dann auch so für dich gewesen, wenn du zu Ausstellungseröffnungen gegangen bist und da waren wieder nur Männer ausgestellt oder wenige Frauen, dass dir da eine Sichtbarkeit gefehlt hat, dass es eben wenige Vorbilder gab?
Mit den wenigen Vorbildern, das ist definitiv ein Fakt. Also damit ist man dann als Frau in der Malerei ohnehin als alte, männerdominierende Königsdisziplin, das fällt einem sehr schnell auf, dass man nicht so recht weiß, woran man sich orientieren soll. Ja, da gab es natürlich Marlene Dumas und solche Sachen wurden schon besprochen. Aber was die lokalen Berühmtheiten anbetraf, das fiel schon durchaus auf, dass wir da so ein bisschen uns vielleicht ein bisschen lauter bemerkbar machen sollten.
Dann haben wir jetzt so ein bisschen einen Zeitsprung gemacht, zumindest wenn wir bei Harry Blume angefangen haben, so 1961, dann deine Ausstellung mit einer weiteren Künstlerin 2004. Ein Jahr vorher fand die Ausstellung Siebenmal Malerei im Museum der Bildenden Künste statt. Und das kann man auch als Siebenmal Männer betiteln, denn es waren sieben Männer, die dort ausgestellt haben, ausstellen durften, die Bühne bekommen haben. Was würdest du sagen, könnte es solch eine Ausstellung mit nur Männern im Line-up wiedergeben und begegnet dir das weiter häufig? Es fühlt sich so aus der Zeit gefallen an, aber du sagtest jetzt auch, wenn sich Leute dieses Bild von Harry Blume angucken, dass es nicht jedem so bewusst ist, dass da irgendwie ein Missverhältnis abgebildet ist.
Jetzt hast du sehr viele Fragen auf einmal oder sehr viele Themen auf einmal angerissen. Diese Ausstellung der aus Teilen der damaligen Liga, dieser selbst gegründeten Produzentengalerie, sagt das ja eigentlich schon, die wurde ja, das ist den wenigsten auch bewusst, in der Hauptsache von Josef Philipp organisiert, der jetzt gerade als mein ehemaliger Galerist in Rente sozusagen geht. Seine Beweggründe, warum das nur sieben Männer waren, und in der Liga gab es ja auch Frauen, soweit ich weiß, das ist eine Frage, die man ihm selbst stellen muss. Er würde sicherlich antworten, nehme ich jetzt mal an. Es ging dabei um Qualität. Das war ja eigentlich die gängige Behauptung, auch bis heute noch. Ich denke, dass eine solche Ausstellung nach wie vor auch heute möglich ist, ohne dass es weiter, dass es manchen Leuten jetzt nicht unbedingt auffallen würde. Aber was ich wahnsinnig positiv finde, ist, dass es durchaus besprochen wird, wenn diese Dinge wieder vorkommen. Sicherlich zum Leidwesen vieler Altherren, die das sicherlich grämt, dass es immer und immer wieder und ach, die alte Leier, jetzt kommen sie ja schon wieder damit. Dann kommt auch meistens die Qualitätsbegründung. Das wiederum verursacht bei mir das Gefühl von, ja, schon wieder diese alte Leier, weil ich halte das für wirklich Bullshit. Aber ich bin glücklich darüber, dass das heute klarer und öfter angesprochen wird, als es das damals war.
Gibt es Forderungen nach Chancengleichheit, die sich erfüllt haben, die ihr so als Studierende in euch getragen habt? Und gibt es Forderungen, die weiter nicht gehört und verhandelt werden? Was würdest du sagen?
Also ich kann mich als Studentin daran erinnern, dass insbesondere, ich hatte ja durchaus ein sehr enges und freundliches, freundschaftliches Verhältnis zu Arno Rink. Er war immer sehr viel daran gelegen, dass wir Frauen einfach ein bisschen mehr Kumpelei anstreben, dass wir quasi unsere Kräfte bündeln und da irgendwie Paroli bieten zu diesen ganzen Kumpeleien dieser ganzen Männerwirtschaft. Also es war ihm durchaus sehr bewusst. Und er hat uns da immer und immer wieder angespornt und immer wieder gesagt, Mädels, tut euch zusammen, tut was. Ihr schafft das alleine so nicht. Dass die Front ist einfach zu hart umkämpft, als dass ihr so als Einzelkämpferin die Fahne jetzt so gut hochhalten könntet, dass ihr damit zufrieden seid. Also der hat ja schon auch immer wieder geschoben und Mut gemacht. Aber die Aktion musste halt von uns selbst kommen. Und so ist eben zum Beispiel auch damals die bereits erwähnte kleine Gruppenausstellung zustande gekommen.
Und gibt es noch andere Initiativen, um die Sichtbarkeit von KünstlerInnen zu fördern, also in denen du teil bist? Oder habt ihr euch dann vernetzt?
Ja, das war halt diese damalige Aktion. Das ist dann ein bisschen eingeschlafen tatsächlich, weil ich denke, so wie das wohl bei allen Künstlern und Künstlerinnen ist, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass man in so einen Individualismus abrutscht, ist doch recht groß. Und so hat sich das über ein paar Jahre doch ein Stück weit verlaufen, um am Ende doch wieder in so Netzwerkereien zu münden. Da gab es ja zwei Initiativen dieser Art. Das Ganze wurde ausgelöst durch diese Ausstellung in der Kunsthalle der Sparkasse namens Die bessere Hälfte, was durchaus ironisch sein sollte, was ich trotzdem damals etwas zweifelhaft ironisch fand. Also es ist eine etwas merkwürdige Herangehensweise vielleicht gewesen oder sagen wir mal so, vielleicht etwas schwierig zu verstehen, dass es sich dabei um Ironie handelte, zumindest für viele. Aber im Zuge dieser Ausstellung, in den Treffen mit den beteiligten Künstlerinnen, kam der Wunsch auf, dass wir doch schaffen sollten, stärker zu netzwerken, uns irgendwie stärker zu verknüpfen und zu verbinden. Und daraus sind halt zwei Initiativen hervorgegangen. Das eine wäre das Künstlerinnen-Netzwerk, was so ein bisschen mit auf meinen Mist gewachsen ist, und das Malerinnen-Netzwerk, was wiederum eher von Katrin Landa damals angestoßen wurde. In dem ersteren Fall, also in dem Künstlerinnen-Netzwerk, was mir damals sehr am Herzen lag, ging es tatsächlich um ganz klassische Vernetzung im Oldschool-Sinn. Also es ging mir auf gar keinen Fall darum, eine Girlband zu gründen, sondern ich wollte gerne, dass die Frauen eine Plattform zum einen über die Webseite eine Sichtbarkeit größer erreichen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage nach Frauen im Zuge dieser Diskussion ziemlich plötzlich ziemlich anstieg. Und ich dachte, oder mehrere andere Frauen, wir dachten uns, es wäre dann irgendwie sichtbar, wenn es so eine Webseite gäbe, wo man sagen könnte, okay, das sind jetzt so im großen Ganzen eine große Anzahl von weiblichen Künstlerinnen, die sich da zusammentun. Und das wäre so ein einfacherer Auffindungsprozess für Kuratoren. Und das war der eine Gedanke. Und der andere war natürlich, dass man in einer gemeinsamen, wie sagt man das jetzt, komme ich auf den Begriff nicht, ein E-Mail-Verteiler. Eine ganz einfache Sache, gut, ein E-Mail-Verteiler haben wir jetzt einen gemeinsamen. Es gibt natürlich im Zuge des Berufs immer wieder Fragen. Dann braucht da jemand einen Transport, da braucht jemand irgendwelche anderen fachlichen Handreichungen, sucht einen Grafikdesigner etc. pp. Beziehungsweise Designerin. Und dafür war eigentlich dieser Verteiler gedacht, dass man ganz klassisch Rückfrage zu den anderen oder Rücksprache mit den anderen Frauen halten kann, um sozusagen sich gegenseitig so unter die Arme zu fassen und sich so zu stützen, wie das Männer sowieso schon tun, wo wir Frauen uns offensichtlich etwas schwer tun.
Und das Thema begegnet dir einfach schon öfter, ne? Also du hast dieses KünstlerInnen-Netzwerk gegründet, du bist mit anderen Künstlerinnen in Kontakt. Wie ist das für dich? Bist du gelangweilt von vielen, vielen Fragen dazu? Oder ist es halt immer noch so etwas, was dir regelmäßig negativ auffällt, was dich auch noch wütend macht, dass die Verhältnisse sich so langsam ändern?
Also das Erste, was mir im Zuge dessen, es geht vielleicht ein kleines Stück an deiner Frage vorbei, ist mir aber wichtig, das zu sagen. Es ist ja noch nicht so viele Jahre her, diese Gründung von diesem Künstlerinnennetzwerk. Das ist jetzt auch nicht so, dass es ein rauschender Erfolg wäre, weil es halt darum nicht ging im Sinne von Girlband, ne? Das ist natürlich bei dem Malerinnennetzwerk eine andere Nummer. Aber da gab es ein paar Aspekte daran, die mir sehr missfielen, also die ich für mich jetzt so hätte nicht haben wollen. Von daher sei das mal dahingestellt. Aber auffällig in den Diskussionen damals, bei dem ersten Treffen zum Künstlerinnennetzwerk, saßen da 130 Frauen in einem großen Saal zusammen. Alleine das war erstaunlich und das hat erstmal das Bedürfnis wieder gespiegelt nach mehr Sichtbarkeit, nach Verknüpfung, nach Vernetzung. Das war faszinierend und wirklich sehr erfreulich. Was daran schockierend und unerfreulich war, war, wie lange die Diskussionen angedauert haben. Also diese Kursrichtung finden gemeinsam. Es gab da so viele Ängste und das wiederum, diese Ängste, die lassen sich direkt zurückführen auf den gesellschaftlichen Umgang, wie Frauen wahrgenommen werden. Also eine der ganz großen Ängste war, ja, aber wenn wir jetzt hier als Feministin abgestempelt werden, dann kriege ich vielleicht noch weniger Ausstellungen oder man rümpft die Nase und man wird irgendwie zur Zielscheibe. Also da waren unheimlich viele Ängste da. Bis hin, dass ich im ersten Moment natürlich sehr zornig auf die Frauen war, wo ich denke, jetzt kommt mal aus dem Puschen, Ladies, und habt euch nicht so und seid mal nicht so ängstlich. Aber wenn man das dann so reflektiert und einem klar wird, dass diese Ängste ja durchaus begründet waren, das macht mich wütend und dann eben nicht mehr auf die Frauen wütend, sondern auf das Gesamte drumherum, dass Frauen sich fürchten müssen, wenn sie siebenmal Malerei als Frauen machen würden, dass das wieder so ein altes, wenn es jetzt auch nur so ein Gähn-Thema wäre, ne? Ach ja, schon wieder die Weiber und das tun sie sich wieder zusammen und ja, ist jetzt mal gut und wir haben es jetzt alle verstanden, wir machen es doch jetzt sowieso anders. Nein, es wird noch nicht zu oft so anders gemacht. Und solange das kein Normalzustand ist, dass Frauen gleichberechtigt in Ausstellungen, in Biennalen und überall, wo sie sonst noch hingehören, so gezeigt werden, wie auch die Bevölkerungsanzahl das eigentlich vorgäbe, so lange muss das leider, muss da mit Nachdruck dran gearbeitet werden. Es nützt einfach nichts. Es ist ansonsten, plätschern wir wieder dahin zurück, wo wir vor 20 Jahren waren.
Ja, und das zeigt ja auch so, dass die Spitzenpositionen dann doch wieder von Männern besetzt sind. Und es geht ja auch um eine Chancengleichheit, eben, dass nicht nur Männer gefördert werden und eben diese Bühne bekommen und eben auch ja den Raum bekommen, sich auch so eine Qualität anzueignen. Da geht es ja halt auch um Hindernisse, die immer wieder im Weg stehen.
Zum Thema Hindernisse fällt mir da auch was wirklich durchaus Wichtiges ein. Aufgefallen ist es mir freilich, insbesondere deshalb, weil ich selbst davon betroffen war, Stichwort Stipendien und auch Preise. Vor dem Hintergrund, wenn man, also ich beispielsweise habe angefangen zu studieren und da war ich bereits Mutter. Was wiederum verursacht, dass die Mutterschaft als solche, je früher die man die beginnt oder man die einem passiert, je nachdem, wie die Lebenslage so ist, verursacht ja ziemlich häufig, dass man wesentlich später zu studieren anfängt. Nun sind aber die meisten Stipendien und Preise, insbesondere in der Studienzeit ist mir das so gegangen, dass die entweder auf 30 Jahre begrenzt sind oder auf 35 Jahre. Die allerletzten endeten, glaube ich, bei 40. Aber letztlich, insbesondere in der Studienzeit, ich habe mit 30 erst angefangen zu studieren, eben auch aufgrund, das war eine der Schwierigkeiten, stellte sicherlich meine Tochter dar, also die Betreuung meines Kindes. Das ist in dem Sinne noch nicht gut ausgerichtet. Ich halte die Altersgrenze als reine Altersgrenze für komplett verfehlt. Ich fände es wichtig, dass Stipendien und Preise so ausgeschrieben werden, dass sie den Beginn der Karriere berücksichtigen. Also quasi der Studienzeitbeginn oder wenn es ein Autodidakt ist, wann habe ich angefangen, damit professionell zu arbeiten. Einfach auch, um solche Kinderbetreuungszeiten überhaupt adäquat berücksichtigen zu können. Weil das ist eine Katastrophe, dass man dann, ja, das fängt, damals war das der Marion-Ehrmer-Preis, das waren ganz normale Preise für Studierende oder Stipendien für Studierende, wo man automatisch rausfiel und damit hatte sich das für einen erledigt. Und das ist schon bitter, wenn man nicht dieselben Chancen hat wie alle anderen.
Hast du noch Wünsche, die dir im Kopf sind, was so eine Museumsausstellung oder überhaupt die Landschaft in der Kunst angeht, was du sagst, das muss sich in den nächsten 10 Jahren dringend ändern und dann sind wir einen Schritt vorgekommen?
Also nach meiner Erfahrung sind insbesondere Künstlerinnen nicht unbedingt die am lautesten hier schreien. Und auch nicht so, ich meine, die Gesellschaft hat uns das seit unserer Kleinkindzeit beigebracht. Mädchen sollen lieb, zurückhaltend, lächelnd, sich möglichst nicht zu laut verhalten und genauso verhalten sich die meisten Frauen bis heute. Ob das nun bewusst oder unbewusst ist, sei dahingestellt, ich halte es für absolut unbewusst. Aber dieses sich laut bemerkbar machen, auch wichtigen Personenkreisen gegenüber, das fällt doch durchaus Frauen sehr schwer, ist schambehaftet. Mir geht's oft so, dass es mir gegen meinen Stolz geht oder gegen meinen Strich geht, irgendwie, um es mal ganz grob zu filmen, so eine Arschleckerei zu betreiben. Ich fände es schön, wenn diese Dinge, die tatsächlich auch eben sozialisierungsbedingt sind, auch seitens der Kuratorinnen mitgedacht werden. Dass man halt nicht immer zuerst zu denen greift, die am lautesten geschrien haben und am präsentesten ohnehin schon vor Ort sind, sondern dass man einfach mal wagt, einen Blick in eine Richtung zu lenken, der vielleicht nicht die erste Reihe betrifft. Also die sowieso schon überall ganz vorne und am schnellsten gesehen werden, sondern dass man mal in die zweite Reihe schaut. Wer steht denn da noch alles so? Wer sind denn vielleicht die Kolleginnen, und da gibt es sicherlich auch männliche Kollegen, die eher nicht so laut sind, die grundsätzlich zartere, sensiblere Natur sind und vielleicht nicht unbedingt diese Riesenformate anbieten, die jetzt großes Tamtam versprechen. Zarte, leise Töne, all diese Dinge, wenn man da ein bisschen reflektierender und intensiver hinschauen würde, das würde mich doch sehr freuen.
Danke an Katrin Brause für diese Einblicke in die Welt von Künstlerinnen, die weiterhin gegen patriarchale Strukturen ankämpfen müssen. Wer das Gemälde von Katrin Brause beim Bilderkosmos Leipzig sehen möchte, hat noch bis zum 6. Juni 2022 die Chance dazu. Also kommt ins Museum und abonniert diesen Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet. Bis bald bei MDBK Talk. Konzeption und Redaktion: Maria-Luise Kunze, MDBK, und Nastassja von der Weiden. Moderation und Schnitt: Nastassja von der Weiden. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion: Manuel Schmieder, Soundscape Studios.